Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Moin und Hallihallo. Wenn Attila Hildmann Schlagzeilen macht, wem sollten Journalisten eine Bühne bieten?
Wenn der Mund-Nasenschutz das Gesicht verdeckt, wie die Corona-Regeln Dreharbeiten durcheinander bringen.
Wenn Medienmacher ins Rallye schauen, was wir in Sachen Disruption von Startups lernen können.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das journalistische Medienmagazin. Wir starten in unsere heutige Ausgabe mit dem Blick auf eine in dieser Woche sehr eifrig geführte Debatte. Und zwar geht es um die Gefahr, wenn Journalisten zu Aktivisten werden.
Und das ist der Hintergrund der Ausgabe. Da gibt es ein Porträt über Attila Hildmann. Und das polarisiert. Der vegane Koch, der fällt seit Monaten durch das Verbreiten von Verschwörungsmythen auf. Mit seinen extremen und gefährlichen Gedanken erreicht er über einen Messenger ein riesiges Publikum.
Die Spiegelautoren haben Hildmann zu einem Waldspaziergang getroffen und erhalten dafür vor allem in sozialen Netzwerken Kritik.
Jetzt die große Frage: Darf man Persönlichkeiten wie Hildmann überwachen? Oder machen Journalisten einen Fehler, wenn sie auf Kritiker hören und nachgeben und sich gar nicht mehr mit solchen Persönlichkeiten auseinandersetzen? Darüber haben wir mit der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann diskutiert. Daniel hat vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Guten Tag, Nicole Diekmann.
Hallo, guten Tag.
War es richtig oder falsch, dass der Spiegel den Waldspaziergang mit Attila Hildmann veröffentlicht hat?
Ja, der Waldspaziergang, das ist jetzt schon das Schlagwort, unter dem das läuft, was dem Ganzen ja so einen romantischen Unterton verleiht. Ich finde es ganz grundsätzlich erstmal richtig, dass man sich als Magazin, egal ob Print, Radio, Fernsehen, online, mit dem beschäftigt, worüber Menschen gerade reden und was einen in diesem Fall ja durchaus gefährlichen Trend abzeichnen könnte. Also ja, ich finde es richtig, dass der Spiegel darüber berichtet hat. Und nein, es war ja nicht nur ein Waldspaziergang, das ist jetzt diese Verkürzung, die stattfindet und die mich sehr ärgert. Es ist ein Porträt über Attila Hildmann, in dem man unter anderem mit ihm in den Wald gegangen ist.
Es gab ja aber auch viel Kritik an diesem Artikel, vor allem auch im Netz, auch von Medienmacherinnen, Medienmachern. Sie haben eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Kritik. Wieso?
Ich habe am vergangenen Freitagabend die App geöffnet und mir das Inhaltsverzeichnis vom Spiegel angesehen und auf den ersten Blick gleich bemerkt, dass man also ein Attila Hildmann-Porträt drin hat im Heft und wusste, alles klar, es wird Ärger geben auf Twitter. So, da hatte ich dieses Porträt noch gar nicht gelesen. Und ganz offensichtlich haben viele, die genau diesem Reflex erlegen sind, die dann wirklich Ärger gemacht haben auf Twitter, an diesem Punkt auch schon aufgehört. Und das stört mich. Es ist tatsächlich ein Reflex. Man kann sich darauf einstellen, sobald jemand wie Attila Hildmann, wie Björn Höcke, wie Andreas Kalbitz auftaucht, porträtiert wird, interviewt wird, ist das in den Augen vieler falsch. Und was dazu kommt, das macht mich ehrlich gesagt wirklich ratlos allmählich, ist diese Verkürzung. Denn, wie ich eben gesagt habe, viele haben das Porträt überhaupt nicht gelesen. Es geht darum, dass es grundsätzlich falsch sein soll, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, weil ich finde, zu Ende gedacht, ist das eine Forderung an JournalistInnen, sich als AktivistInnen zu betätigen. Und das ist nicht unsere Aufgabe und darf auch nie unsere Aufgabe werden.
Wobei diese Frage kommt ja immer wieder in Redaktionsstuben auf, ne? Also wie soll man mit Personen oder Parteien umgehen, die demokratiefeindlich oder destabilisierend unterwegs sind? Darf man denen eine Bühne bieten?
Ja, klar, diese Frage kommt immer wieder auf. Auch das ist ja ein Vorwurf, der gemacht wird von bestimmter Seite, der überhaupt nicht wahr ist, dass man völlig unreflektiert und nur auf Quote und Klicks aus solche Porträts, Interviews oder auch Gäste sich ins Blatt oder in die Sendungen schafft. Das stimmt ja so nicht. Aber natürlich haben wir zum Beispiel, ich kann das als öffentlich-rechtliche Journalistin sagen, haben wir einen Auftrag. Ja? Also im Falle der AfD zum Beispiel, die ja zu denselben Shitstorms immer wieder führt, durch unterschiedliche Personalia in den Sendungen, Die sitzen im Bundestag, die sind Oppositionsführerin und natürlich müssen wir uns mit denen auseinandersetzen. So. Und es ist natürlich auch immer eine Frage des Wie. Darum geht es mir. Man kann nicht von vornherein sagen, wir reden überhaupt nicht mit denen oder aber fordern, redet nicht mit denen, berichtet nicht über die. So funktioniert das nicht. Journalismus ist erstmal dazu da, zu informieren. Man muss gut informieren, man muss gut hinterfragen. Das ist ja auch schon geglückt. Es gibt ein ganz großartiges Sommerinterview, das Thomas Walde vor 2 Jahren, wenn ich das noch richtig weiß, geführt hat mit Alexander Gauland. Und es gibt, bevor ich hier in den Verdacht komme, für meinen Sender Werbung zu machen, Philipp Menn von der ARD hat auch mit Alice Weidel vor 2 Jahren ein ganz tolles 20-minütiges Interview geführt. Es ist möglich. Mich nervt eben dieser Reflex. Diese Twitterisierung der Debatte. Ja, also diese Verkürzung des Porträts von Attila Hildmann. Man kann über das Porträt sprechen. Ich finde das einigermaßen oberflächlich. Es ist nicht so tief wirklich gegangen, aber es ist auch keine Verherrlichung von Attila Hildmann. Es ist eben kein Waldspaziergang, in dem 2 völlig debile Spiegelredakteure neben Attila Hildmann hergetrottet sind und sich von ihm seine krude Welt haben erklären lassen. Der wird da drin in Frage gestellt. Und ich finde nicht, dass die Presse dazu da ist, zu belehren, sondern zu erklären. Und das Menschenbild, das dahinter steckt, dass der dumme Leser oder Zuschauer nicht in der Lage ist, aufgrund von guten, einordnenden Informationen sich selber ein Bild zu verschaffen, das finde ich wirklich schwierig.
Da nochmal genauer nachgefragt, wann wird aus Journalismus denn Aktivismus?
Aus Journalismus wird Aktivismus entweder, wenn man sich bewusst auf eine Seite ziehen lässt und das passiert. Also diese Versuche gibt es, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Aber auch dann, wenn Journalisten sich vorher ein Ziel setzen, ein politisches Ziel, das ihr Text oder ihr Beitrag erreichen soll.
Sie schreiben ja gerade auch an einem Buch, das sich mit Hass im Netz beschäftigt. Wird diese Passage darin auch Erwähnung finden? Wie werden Sie es einordnen?
Ich finde, dass die Episode Erwähnung finden muss. Ich habe darüber auch schon mit dem Verlag gesprochen. Es gibt generell diese Tendenz, auf Twitter und auf Facebook zu hören. Also wir erinnern uns an Omagate Ende letzten Jahres, als der WDR sehr schnell eingeknickt ist vor einer konzertierten Aktion von rechts, als großer Druck ausgeübt worden ist. Und das darf von keiner Seite aus dazu führen, dass in Redaktionen Scheren im Kopf bei JournalistInnen entstehen, dass man sich von vornherein überlegt, was schreibe ich und was schreibe ich nicht, was veröffentlichen wir, was veröffentlichen wir nicht. Entweder um viel Aufmerksamkeit zu bekommen oder aber um einem Shitstorm zu entgehen. So, das ist ja das berühmte Schielen nach Quote, was ja lustigerweise eben auch von denen vorgeworfen wird, die jetzt in Sachen Attila Hildmann so eine große Aufregung fabriziert haben. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, der in so ein Buch gehört, wie ich es gerade schreibe, nämlich, dass wir als JournalistInnen auch einen Teil dazu beigetragen haben in den letzten Jahren, dass der Ton verroht, weil wir uns zu spät erst mit Social Media auseinandergesetzt haben. Und die Einordnung von Debatten im Netz, die müssen wir beherrschen. Die müssen wir beherrschen, um uns auch dagegen stellen zu können. Nicht nur, wenn es uns betrifft, aber eben auch.
Sagt die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann. Ihr hört eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das mit Abstand sendende Medienmagazin. Diesen Abstand haben wir gerade räumlich sehr gut hinbekommen, Herr Pähler. So weit, dass du quasi jetzt auch sogar per Telefon zugeschaltet bist.
Ja, ich bin irgendwie so weit draußen quasi an der Grenze zum deutschen Wattenmeer. Da hat das Internet und irgendwie die normalerweise vernünftig funktionierende Verbindung ins Studio uns verlassen. Deswegen, ja, zu guten alten Zeiten zurückgegangen zum Telefon. Und gute alte Zeiten ist, glaube ich, auch ein Stichwort. Da haben Daniel und ich nämlich gemeinsam mal in einer WG gewohnt. Und die haben wir die Medien-WG genannt. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch daran. Mhm. Nicht nur, weil wir damals schon was mit Medien machten, sondern auch, weil direkt vor unserem Fenster Dreharbeiten stattgefunden haben. Ich erinnere mich noch, dass riesige Scheinwerfer aufgestellt wurden. Dann war es nachts in meinem Eckzimmer ziemlich hell. Wegen Straßensperren kamen wir auch oft mit unseren Rädern nicht durch. Und weil im Grunde das Catering und die großen Wagen im Weg standen, wir haben da leider nur den Bus von abbekommen. Direkt vor unserem Fenster war nämlich das Antiquariat von dem Detektiv der gleichnamigen ZDF-Filmserie Wildberg.
Tja, Wilsberg, meine Güte. Wir sind längst ausgezogen, aber Wilsberg, der kam in dieser Woche zurück nach Münster. Von Montag bis gestern Abend wurde gedreht, auch wieder vor unserer WG, also am Antiquariat, im Botanischen Garten am Spiekerhof. Aber diesmal war alles etwas anders als sonst. Hinter der Kamera, Mundschutz, viel Abstand und ein Zeitplan, der im Vergleich zu sonst ganz anders gestrickt werden musste.
Und da wollen wir einmal genauer hinhören. Wie verändern die Corona-Beschränkungen tatsächlich derzeit die Dreharbeiten? Als wir uns in der Film- und Fernsehbranche umgehört haben, da waren wir von den Reaktionen ganz überrascht. Ganz viele von vor und hinter der Kamera haben etwas zu erzählen. Das Thema hat sie tatsächlich im Griff.
Tja, mit einer Person haben wir uns jetzt verabredet, und zwar mit Josef Bolz. Er ist Drehbuchautor und Regisseur. Im letzten Jahr gab es von ihm zum Beispiel die ZDF-Serie In bester Verfassung. Und jetzt gibt es ihn live bei Was mit Medien. Guten Abend, Josef.
Guten Abend.
Tja, was läuft denn gerade bei Dreharbeiten anders an deutschen Sets?
Also ich habe zwei spannende Erfahrungen während der Corona-Zeit gemacht. Die erste Erfahrung war tatsächlich ein richtig krasser Corona-Dreh. Da haben wir nämlich mitten im April gedreht, da ging es gerade los mit Corona. Und da haben wir tatsächlich für den Kika leider laut gedreht. Und die besondere Herausforderung bestand darin, eine Geschichte zu erzählen mit den beiden Moderatoren Marti Fischer und Bürger Lars Dietrich, die sich aber nicht treffen konnten, und wir konnten auch nicht in die Wohnung von denen. Das heißt, wir haben Kameras in deren Wohnung eingebaut, als die nicht da waren, und haben später über Internet-Gruppenchats versucht, die zu inszenieren in diesen festen Kameraeinstellungen. Das war wirklich so richtig auf Abstand.
Wie hat das funktioniert aus deiner Sicht?
Definitiv anders und anstrengender als sonst, weil man natürlich sehr viel eingeschränkter war, weil Regie und SchauspielerInnen, Produktion und Drehbuch irgendwie alle zugeschaltet waren, aber wir alle zu Hause saßen. Und später im Schnitt war man natürlich deutlich eingeschränkter, weil es nur ganz feste Kameraeinstellungen gab. Und was nicht spontan im Bild war, war halt im Zweifel später nicht drauf, weil wir konnten ja nicht die Kameraeinstellungen sehen übers Internet. Wir waren halt über eine externe Kamera noch zugeschaltet. Das war alles ein bisschen unsauber. Aber dafür, dass es so schnell und spontan gedreht wurde, ist es am Ende ganz schön geworden.
Ich wollte gerade sagen, für Mitte April echt, also Respekt, da war das ja noch alles noch sehr, sehr frisch, auch mit den, da war ja das öffentliche Leben noch komplett, sag ich mal, pausiert. Aber das ist ja kein Alltag, so wie es heute an den deutschen Sets aussieht. Mittlerweile ist das ja schon ein bisschen anders, aber es gibt trotzdem noch richtig Einschränkungen.
Das ist korrekt. Ich habe jetzt vor kurzem noch einen Dreh gehabt. Da ist es so, wie du eben auch beschrieben hast. Wir haben alle Masken an, wir halten Abstand voneinander. Es gibt sogar jetzt beim letzten Dreh eine Person, die sich nur um Hygiene und das Einhalten des Mindestabstandes kümmert. Das heißt, es ist auch immer jemand da, der wirklich aufpasst und auch mal ruft oder nett darauf hinweist. Und was ich besonders spannend finde oder was jetzt persönlich besonders anstrengend, aber nötig ist, wenn wir in geschlossenen Räumen drehen, wird alle 2 Minuten gelüftet.
Jetzt hast du gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, wie es aktuell ist. Sagen aus deiner jüngsten Erfahrung, gibt es denn mit der Zeit noch weitere Lockungen? Habt ihr da Hoffnung, dass ihr doch jetzt relativ bald auch wieder noch bessere Bedingungen haben werdet?
Ich kann es im Moment gar nicht absehen. Und eine Sache, die wir jetzt beim letzten Dreh hatten, die ich echt schwierig fand, war, dass es zwischen den Schauspielern halt bestimmte Intimitäten nicht geben konnte, weil an dem Set gesagt wurde, das Risiko gehen wir nicht ein, die fassen sich jetzt halt nicht so an, wie es in der Szene steht, und wir teilweise am Set Sachen umschreiben mussten. Und ich glaube, das wird auf kurz oder lang, wenn man sich das so sehr dran hält, problematisch, obwohl ich natürlich verstehe, warum wir uns dran halten.
Herr Pähler.
Ja, also ich wollte noch mal einmal, ich habe mich ja selber gerade schon ein bisschen danach gefragt, wie es denn jetzt weitergeht nach den Lockerungen. Trotzdem würde ich einmal ganz kurz doch noch mal so ganz tief zurückgehen in den März. Also eigentlich in die Zeit, als ihr vielleicht auch gar nicht drehen konntet. Also alles Punkte. Wie ist es dir da denn auch als Regisseur ergangen? Also auch mal so arbeitstechnisch, aber auch emotional.
Also arbeitstechnisch war es ein kleiner Schock, weil ich zwei große Produktionen hatte, also eine große TV-Produktion auch, auf die ich mich lange vorbereitet hatte, und die fielen dann beide weg. Und in dem Fall war es für mich so, dass halt mit einem Mal mein komplettes Einkommen weggefallen ist. Das war schon ein ziemlicher Schock. Ich habe dann ein bisschen rumgefragt, und ich habe einfach Glück, dass ich auch noch als Drehbuchautor arbeite, und habe da tatsächlich das Glück gehabt, dass ich ein Projekt bekommen habe, das mich so ein bisschen durch die Krise getragen hat. Bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Wir haben ja gerade auch schon berichtet, dass wir das Gefühl haben, dass das Thema ja wirklich gerade die Branche elektrisiert. Wie gut können sich Filmteams denn auf diese Regeln einstellen, die gerade gelten? Wahrscheinlich ja auch unterschiedlich bei, um welche Produktion es sich jetzt handelt, ob das jetzt ein großer Kinofilm oder eine Daily Soap ist. Ist das alles irgendwie machbar oder nur ein schlechter Kompromiss? Wie nimmst du das wahr?
Also bei den Produktionen, die ich jetzt hatte, war es bei dem Dreh für den Kika mit Bürger Lars Dietrich und Marti total machbar, weil es ja auch eine Kindersendung war und man dann nochmal andere Sachen auch erzählt und anders erzählt. Aber jetzt bei den Fernsehproduktionen, finde ich, ist es echt teilweise ein schwieriger Kompromiss, weil bestimmte Intimitäten einfach wegfallen. Und ja, also es ist halt nicht schön. Also bestimmte Sachen möchte man ja lebensnah darstellen. Und Intimität findet ja trotzdem noch statt. Und das dann einfach nicht zeigen zu dürfen, weil diese beiden Schauspieler jetzt einfach kein eigener Haushalt sind, ist natürlich schade.
Wenn du jetzt mal so dich umhörst, du sprichst mit vielen Kolleginnen und Kollegen, welche Sorgen nimmst du auf deine Branche gerade aktuell wahr?
Also es gibt natürlich viele, die von jetzt auf gleich in wirklich prekäre Situationen gefallen sind, weil ähnliche Großprojekte, gerade so Sommerprojekte, weggefallen sind, was für manche ja wirklich dann ja so ein halbes Jahr auch bestimmt, also für viele ein halbes Jahr bestimmt, wenn es große Produktionen sind. Und da habe ich schon bei vielen mitbekommen, dass ja man bricht halt jetzt den Puffer an und hofft einfach, es geht bald vorbei, damit man da nicht finanziell in Schwierigkeiten gerät. Und natürlich gibt es auch viele Leute, für die das emotional ein Riesenproblem war, in der Zeit, in der sie dann alleine zu Hause waren, die wirklich auch alleine gelebt haben oder alleine leben. Also das Problem hatte ich nicht, weil ich nicht alleine lebe, aber also da hätte ich auch keine Lust drauf.
Lass uns jetzt doch mal auf die Seite der Zuschauerschaft wechseln. Was heißt denn das für Filme und Serie? Also werden die sich auch visuell verändern? Oder werden wir vielleicht irgendwann merken, dass dann so retrospektiv man sich dann nochmal einen Streifen anschaut, der aus der Corona-Zeit kommt?
Das wird auf jeden Fall spannend. Also wir hatten bei dem Fernsehdreh 2-3 Situationen, wo es um Intimität auch ging. Und das haben wir dann durch Kameraeinstellungen einfach getrickst, dass es so aussah, als wären die viel näher aneinander. Man könnte jetzt natürlich auch im Greenscreen alle möglichen Sachen machen, aber also so richtig schön ist es nicht. Ich fände es total spannend. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil außer der Serie, die auf ZDF Neo lief, oh, jetzt habe ich den Namen nicht. Die haben noch diese Serie gemacht, die übers Internet, über FaceTime spielt, wo sich ein Pärchen trennt und die sich die ganze Zeit nur übers Internet unterhalten.
Das finden wir gerade mal raus parallel. Erzähl ruhig mal weiter.
Ach, jetzt habe ich es leider. Das war ja die ersten, die sofort mit einer Idee da waren und sofort gesagt haben, wir nutzen es jetzt kreativ. Das ist halt ein Zeugnis der Zeit. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt selber noch nicht viel gesehen, wo ich sagen könnte, das ist während der Zeit produziert worden und ich sehe es.
Ja, das ist ja auch tatsächlich ein Punkt, der mir auch gar nicht so bewusst war. Also ich meine, wir haben es ja immer damals in unserer WG-Zeit in den Dreharbeiten gesehen, dass es noch Monate gedauert hat, bis überhaupt das gedrehte Material dann mal endlich im Fernsehen zu sehen war. Es ist ja ein echt großer Vorlauf, wie so auch gerade im Drehbereich gearbeitet wird. Viele Zeitpläne kommen ja gerade auch wirklich durcheinander. Wird uns irgendwann der Stoff ausgehen?
Das ist die große Frage. Gerade bei den Streaming- und Netflix-Produktionen, also jetzt auch Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, alle, ist es ja so, dass die ihre Sets lahmgelegt haben. Beispielsweise The Blacklist ist jetzt keine Streaming-Produktion, sondern eine amerikanische Fernsehproduktion. Die haben die, ich glaube, 19. Folge der aktuellen Staffel nicht zu Ende drehen können. Die haben mitten dann abbrechen müssen, wollten die aber trotzdem ausstrahlen und haben halt die Szenen, die sie nicht gedreht haben, computeranimiert. Das sieht sehr, es sieht nicht besonders gut aus, sage ich jetzt mal, weil es wahrscheinlich auch auf die Schnelle entstehen musste, aber man versteht, was sie versuchen. Aber das ist halt ein echt harter Kompromiss, aber da sieht man mal, wie hart das auch die Industrie getroffen hat, dass sie eine Folge nicht mal zu Ende drehen konnten, weil denen einfach irgendwie 4 Tage gefehlt haben. Und dazwischen liegen ja normalerweise größere Abstände. Also bis zum halbes Jahr, bis zu einem Jahr kann er dazwischen liegen, bis was ausgestrahlt wird. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich auch erst noch sehen. Aber der Blacklist, die produzieren sehr schnell, hat man schon gesehen, wie es aussehen kann, wenn man so gar nicht mehr drehen darf.
Drehen zu Zeiten von Corona. Einblicke waren das vom Regisseur Josef Bolz. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das disruptive Medienmagazin.
Jetzt ist es Zeit für eine neue Ausgabe unserer kleinen Serie Neu erfinden. Wir schauen uns nämlich an, wie wir Medien neu erfinden können, aber auch, wie sich Medien selbst neu erfinden können. Letzte Woche, da haben wir uns angesehen, wie man Medien-Startups gründet und welche Fördermöglichkeiten es da auch gibt.
Also Herr Perle, deine Soundqualität heute, die sollten wir auch mal neu erfinden, aber das machen wir vielleicht dann nochmal an anderer Stelle. Aber das Ganze machen wir nicht ohne Grund, denn wir haben es letzte Woche schon verraten, am 13. August läuft unsere letzte Sendung hier bei Deutschlandfunk Nova. Nova macht Platz für neue Formate, aber Herr Pähler und ich machen als eigenständiger Podcast weiter. Ihr könnt uns unter wasmitmedien.de weiter folgen.
Ja, wir können ja nicht immer nur über den Medienwandel berichten. Jetzt machen wir ihn eben selbst durch und tauchen uns vorher auch nochmal so ein bisschen mit euch zusammen richtig auf. Und heute wollen wir lernen, wie funktioniert eigentlich Disruption?
Die kennen wir ja vor allem aus der Tech-Welt. Kleine Startups sind in den letzten 20 Jahren angetreten, haben mit guten Ideen ganze Branchen rasant verändert. Oft sind es heute selbst große Companies geworden und deren Chefs mussten sich jetzt am Ende, nämlich gestern, vor dem US-Kongress für ihre Marktmacht rechtfertigen. Okay, so weit wollen wir vielleicht am Ende nicht gehen.
Ja, aber was kann man sich vielleicht trotzdem abgucken? Nicht nur als Medienmacher, darüber reden wir jetzt mit Markus Schuler. Er ist unser Nova-Korrespondent in Silicon Valley und jetzt live bei Was mit Medien. Hallo Markus.
Guten Morgen aus San Francisco, ihr Lieben.
Lass uns direkt mit einer ganz einfachen Frage starten, oder? Ich würde sagen, wie funktioniert Disruption? Oder müssen wir das abschichten, die Frage?
Also da können wir natürlich jetzt eine Stunde quasi drüber reden. Eine Stunde was mit Disruption, aber Disruption ist eigentlich immer alles, wo bisherige Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden, wo sie vielleicht sogar zerstört werden, siehe Taxibranche und Uber, und wo was komplett Neues entsteht mit neuen Denkansätzen, mit neuem Personal, mit neuen Innovationen online wie auch in der Hardwarewelt.
Jetzt ist es ja so, da kann man sich ja überlegen, da kann man so Bücher kaufen, die einem das auch irgendwie so ein bisschen erklären. Aber grundsätzlich hat man ja das Gefühl, okay, die Menschen, die im Silicon Valley arbeiten, sind da sehr verschlossen und verraten gar nicht so sehr viel. Oder dringt da doch mal was nach draußen?
Ich glaube, Daniel, Disruption ergibt sich hier aus der DNA, die im Silicon Valley herrscht, aus dem Erbgut, das die Leute mitbringen, wenn sie hierher kommen. Die treten hier eigentlich alle an, um etwas zu verändern. Was wir sehen, sind dann die Unicorns, aus denen Riesenerfolge werden, Airbnb, aber auch Facebook ist natürlich so ein Riesenerfolg. Die haben auch mal ganz klein an der US-Ostküste angefangen und sind dann ganz groß geworden. Und zum Schluss ist nur einer übrig geblieben, der Kaiser, so wurde er jedenfalls gestern im US-Kongress genannt, nämlich Mark Zuckerberg, der Facebook zum Riesenweltkonzern mit 3 Milliarden Nutzern aufgebaut hat. Aber von denen wir nie was erfahren, sind die tausende Startups, tausende Gründer, die hier im Silicon Valley auch scheitern.
Wenn man sich das dann aber tatsächlich auch mal anschaut, gerade beim Thema Facebook, da gibt es einen Mitarbeiter, der mittlerweile die Company verlassen hat. Der hat auch woanders gearbeitet, nämlich Dan Rose. Da bin ich über einen interessanten Tweet vom Wochenende von ihm drüber gestolpert. Er hat nämlich eine Anekdote geteilt, wie er 2004 bei Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, geholfen hat oder unterstützt hat, den Original Kindle, also den E-Book-Reader, mitzuentwickeln. Da hat er einige Lerneinheiten geteilt. Du hast sie dir ja auch angeschaut. Was waren da so Punkte, die du gesagt hast, okay, das kann man sich, wenn man über Disruption lernt, tatsächlich auch da abgucken?
Wir hatten ja, Daniel, das muss ich vorausschicken, dieses Gespräch vor der Kongressanhörung, die am gestrigen Mittwoch in Washington stattfand, vereinbart. Aber vor dem Lichte dieser Kongressanhörung macht natürlich der von dir zitierte Thread von Dan Rose natürlich noch mehr Sinn, weil er sozusagen das Positive und das Negative zeigt. Das Positive ist, was Dan Rose 2004 bei Jeff Bezos gelernt hat, ist nämlich, wie macht man Disruption? Also zum Beispiel lernen und Dinge zu verbessern oder ein Nein nicht zu akzeptieren, es in Frage zu stellen und trotzdem mal weiterzumachen oder sich zum Teil sogar selber kannibalisieren. Was hat er damit gemeint? 2004 ging es Amazon relativ schlecht, kamen gerade aus dieser Dotcom-Bubble heraus und vor allem ein Geschäft ist abgeschmiert bei Amazon, das war der DVD-Verkauf, weil Apple hat angefangen, auf einmal digital Alben zu verkaufen. Und dann hat Jeff Bezos Steve Kessel gefeuert. Der war damals für Bücher, Musik und DVDs zuständig, hat ihn nicht wirklich gefeuert, sondern hat ihm zum Chef der neuen Kindle-Unit gemacht und hat gesagt, du musst jetzt gucken, dass du meinem Buchgeschäft richtig fett Konkurrenz machst und quasi unsere Schwächen ausnutzt, die du aus dem Buchgeschäft kennengelernt hast und jetzt das Buch digital populär machst. Also das sind so die Dinge, über die Dan Rose in diesem sehr empfehlens- und lesenswerten Thread geschrieben hat. Und Schattenseite, man konnte das natürlich gestern in der Kongressanhörung schon mitkriegen. Natürlich, da war dann davon die Rede, dass bei Amazon Jeff Bezos sozusagen in Worten, in Bildern gesprochen hat, wie man muss jetzt einen Leopard auf die kranke Gazelle loslassen und man muss das Tier reißen und man muss andere Unternehmen übernehmen, man muss das Geschäft an sich reißen. Da wurde dann auch so ein Stück weit das aggressive Vorgehen, was die Disruption immer mit sich bringt, deutlich.
Ich meine, das war ja auch eigentlich, wenn man sich das auch nochmal die Bilder dazu anschaut, schon fast episch, was wir da gesehen haben. Ne? Also die Bosse der großen Tech-Giganten, die waren alle zugeschaltet für diese Anhörung in den US-Kongress. Der Vorwurf, den ja gemacht wurde mit dem Machtmissbrauch. Ich glaube, ich habe mir so die deutsche Berichterstattung angeschaut. Einige Medien hier bezeichneten die Anhörung als bizarr. Andere sagten, dass die Tech-Götterdämmerung jetzt dann doch noch nicht eingesetzt hat. In den USA ist jetzt ja der nächste Tag angebrochen. Du konntest das etwas sacken lassen, hast ist gerade schon ein bisschen was beschrieben. Was hast du aber vielleicht bei dieser Anhörung über die Tech-Companies gelernt?
Also gelernt habe ich, dass die sehr transformationsfähig sind, wenn sie sich präsentieren. Sie haben sich nämlich vor den mächtigen Politikern Washingtons, vor denen sie sich jetzt, glaube ich, fürchten müssen, nicht mehr in diesem Jahr, sondern eventuell dann im nächsten Jahr und in folgenden Jahren, haben sie sich nämlich sehr bescheiden gegeben, sehr demütig, sehr jovial. Da haben sie gesagt, ach, ich bin eigentlich auch so wie der normale John Doe auf der Straße. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. So hat sich Jeff Bezos dargestellt. Sundar Pichai, der Chef von Alphabet oder Google, hat gesagt, er ist als Jugendlicher und Kind ohne Computer in Indien in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Also die haben sich alle sehr klein gemacht, waren sehr demütig und das konnte man auch sehen, das gehört auch mit zur Disruption, sich eben an die jeweiligen Gegebenheiten gut anzupassen. Und was mir in den USA aufgefallen ist, bevor die Anhörung angefangen hat, dort hat man ähnlich martialische Schlagzeilen gewählt, wie jetzt bei euch im Nachklapp in Deutschland. Das ist so die Götterdämmerung und jetzt fallen die Titanen. Ich glaube, das ist alles etwas Bullshit. Ich glaube, das wird noch viele Monate, wenn nicht gar Jahre gehen, bis sich die Politik dort durchsetzt. Und wir haben hier erstmal auch eine Disruption, und zwar eine Unterbrechung der Politik durch Covid-19, durch die Corona-Pandemie. Hier sind ja unglaublich viele Menschen verstorben, 150.000 seit gestern. Das zerreißt dieses Land nahezu. Wir haben die höchsten Infektionszahlen auf der Welt und die USA ist ein erste Weltland, eine Industrienation und kriegt diese Pandemie hinten und vorne nicht in Griff, 4 Millionen Infizierte. Dann haben wir eine Wahl am 3. November und dann wird der Kongress und der Senat zum Teil noch neu zusammengesetzt. Da wird sich noch ganz viel tun. Für die Tech-Unternehmen bedeutet das eine Verschnaufpause. Auffällig war, wie gut die Politiker dieses Mal informiert waren. Sie haben Millionen Dokumente und E-Mails der Tech-Konzerne erhalten, die gesichtet und stellenweise aus ganz vielen internen Konversationen zitiert. Und die lassen gerade Facebook und Amazon nicht besonders gut aussehen.
Markus, wenn wir jetzt mal vielleicht noch einmal von der großen Tech-Welt und den Giganten, über die wir gerade gesprochen haben, das nochmal etwas kleiner versuchen zu machen, auf den einzelnen Medienmacher auch hier bei uns schauen. Was könnte der sich denn abgucken oder was könnte der vielleicht auch für eigene Angebote, für eigene Formate adaptieren von der Art und Weise, wie man im Valley Disruption macht?
Puh, super schwierige Frage, Herr Perler. Ich glaube, man sollte sich mit dem Medium, für das man arbeitet, auskennen, sollte es auch technisch beherrschen. Und wenn man es technisch beherrscht, dann kann man auch drüber nachdenken, auf welche Art und Weise man es distribuiert. Ob dort noch der klassische Weg, wie ihr den jetzt gewählt habt, über UKW oder über Satellit, der richtige ist, stellt sich die Frage. Ob man nicht vielleicht in Zeiten von Corona stärker auf so ein Podcast- oder Video-Audio-Lösungen setzt, etwas parallel streamt, vielleicht sogar was live macht als Video in hoher und in guter Qualität, nicht nur auf YouTube, vielleicht sogar auf Twitch. All diese Dinge, die sind gerade in dieser Krisenzeit auch hier deutlich nach oben gepoppt und gerade so Dienste wie Twitch, aber auch Hardwarehersteller, die Broadcast-Technologie bauen und machen. Wenn du irgendwelche Geräte bei Amazon oder bei B&H Video hier in den USA bestellen willst, die sind zum Teil für dieses Broadcasten im Netz über Wochen ausverkauft. Also ich wollte eine Karte, kann ich ja sagen, von Blackmagic bestellen, eine 4K-Karte für den PC, wo man 4K-Videos in hoher Auflösung streamen kann. Die gibt es erst wieder im nächsten Monat. Also da ist ein Rieseninteresse da und ich glaube, da tut sich viel. Und wenn man Hirnschmalz verwendet und sich über neue Möglichkeiten und nicht nur das klassische, ich mache jetzt Podcast oder ich mache jetzt Broadcast, nachdenkt, das lohnt sich, glaube ich.
Mir ist da, Herr Peter, auf deine Frage auch gerade eine kleine Anekdote eingefallen. Nämlich vielleicht auch eher auch sowas, eher so im Bereich Mindset geht der. Bei den großen Tech-Companies haben die ja immer so intern mal so gerade auch so eine eigene Sau, die so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird. Und im letzten Herbst war ich auch im Valley und war dort bei Instagram und die hatten, das ist mehrmals aufgeploppt, so in unterschiedlichen Gesprächen. Und dieser Begriff ist dann auch mal öffentlich aufgetaucht, den sie dann auch benutzt haben, also scheint die richtig beschäftigt zu haben, nämlich das Stichwort Unshipping. Also wieder, normalerweise, wenn eine Funktion ausgerollt wird, dann nennen sie das ja Shipping und das wieder rückgängig machen von Funktionen nennen sie Unshipping. Und ich fand das erst total absurd, aber im Nachhinein fand ich das doch ganz gut, also dass man nicht nur über neue Dinge nachdenkt, sondern auch die Dinge, die man sonst tut, ständig nochmal überdenkt, ob sie noch zeitgemäß sind. Und da ist mir aufgefallen, naja, das macht man eigentlich auch in den Medien viel zu selten. So, das hatte ich mir noch mitgenommen. Markus, deine Anspielung auf eine bessere Technik, ich glaube, die hat Herr Peter sehr wörtlich genommen und ist jetzt ausgestiegen aus der Leitung.
Nee, ich habe ihn gerade wieder gehört. Er musste auch gerade nachdenken. Ich fand das auch eine gute Anekdote. Das Unshipping passiert ja zumindest hier immer recht heimlich, weil es einem peinlich ist, dass man mit einer Funktion nicht realisiert hat, dass die nicht funktioniert hat und dann ist die auf einmal nicht mehr da. Oder man wartet auf Funktionen. Bei Twitter zum Beispiel gibt es ja so eine Audio-Funktion, so ein Audio-Messaging. Das ist aber nur für einen Teil der Twitter-User freigeschaltet wohl seit Wochen. Ich habe die immer noch nicht bekommen.
Vielleicht kommt sie ja noch. Wir drücken die auf jeden Fall die Daumen.
Oder vielleicht ist sie schon angeschippt worden.
Das könnte auch sein. Ich habe tatsächlich, ich habe sie einmal bei mir entdeckt und dann war sie wieder weg. Da war ich auch etwas kurz irritiert. Aber so ist das manchmal. Wir haben fleißig mitgeschrieben, Markus. Herzlichen Dank für deine Eindrücke aus dem Silicon Valley. Was Disruption, was Veränderung, was Transformation ausmacht. Gesprochen haben wir mit dir hier bei Eine Stunde was mit Medien. Ihr hört Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Peller, spielen wir ein bisschen?
Wenn es denn sein muss, gerne.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Natürlich. Ich freue mich tatsächlich hier, dass wir gemeinsam uns Fragen stellen. Magst du anfangen, Herr Pähler?
Ja, ich mag anfangen, wobei ich gerade denke, wo du dich so freust. Ich habe eigentlich eine traurige Nachricht, mit der ich anfangen wollte. Und zwar mit dem Tod von Michael Spreng. Der ist ja die letzten Jahre Politikberater gewesen. Davor war er ja lange Jahre Chefredakteur auf der Bild am Sonntag. Kennt man ihn vielleicht auch noch als Wahlkampfleiter damals von Edmund Stoiber. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Er ist jetzt verstorben im Alter von 72. Er war aber mal, und das hat mich wirklich überrascht, als ich so ein bisschen nachgelesen habe, als er nicht mehr bei der Bild am Sonntag war und als er auch nicht mehr Stoibers Wahlkampfleiter war, war er noch mal eine Zeit lang als Redaktionsleiter einer deutschen Talkshow tätig. Und das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und da wollte ich dich mal fragen, weißt du denn, welche Talkshow das wohl gewesen sein kann?
Ich sag jetzt einfach mal, wie hieß denn nochmal die den ersten Politik-Talk in der ARD gemacht hat? Sabine Christiansen. Bei Christiansen war das.
Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht. Da war er, glaube ich, auch noch ziemlich aktiv in der Politik. Also er war tatsächlich mal für die Talkshow Menschen bei Maischberger tätig.
Ah, naja, immerhin der Sender, der passte schon mal.
Das stimmt, der passt auf jeden Fall. Naja, aber okay, so ist es nun.
Ein anderer, auch medienkritischer Podcast hat jetzt gesagt, oh, wir hören auf, wir funken nicht mehr. Nämlich der Aufgewacht-Podcast. Wie viele Folgen sind da zusammengekommen? Mit Tino
und
Stefan.
Wir haben ja heute über den Daumen gerechnet 666 Folgen. Mhm. Auch vergessen, ne?
Das ist irgendwie, deswegen ist auch heute so ein bisschen technisch der Wurm drin, glaube ich.
Ja, oder der Teufel im Detail. Oder wie auch immer, definitiv. Also ich würde sagen, das waren genau 73 Folgen.
73 Folgen?
Mhm. Nee, zu wenig wahrscheinlich.
Es ist, musst du von unserer Zahl 222 abziehen.
444?
Ja.
Tatsächlich? Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht, aber gut, okay. Kein Punkt für mich, richtig?
Richtig.
Ich habe hier noch was, sozusagen auch ein bisschen aus den klassischen Medien. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie selbst mehr gekauft, aber bei meinem Vater lag es immer rum und er erzählt mir jede Woche gefühlt davon. Hast du gelesen? Hier, ich vergesse immer, wie er heißt. Der hat gerne immer kommentiert. Dann sage ich immer, ja, der Herr Jörges. Ja, genau, der Herr Jörges. Und der Herr Jörges, Hans-Ulrich Jörges, der war ja lange Zeit auch in der Chefredaktion beim Stern, hat dann jetzt nur noch die Kolumne geschrieben und damit hört er jetzt auf. Nach 18 Jahren hört er auf mit seiner Stern-Kolumne. Wöchentlich hat er ja das Berliner politische Geschehen sozusagen aufs Korn genommen. Und ich möchte gerne von dir wissen, ob du denn vielleicht weißt, wie diese Kolumne heißt. Ich gebe dir aber auch drei zur Auswahl.
Okay.
Und zwar hast du zur Auswahl, sind das die Berliner Gedankenspiele?
Ja.
Ist das der Zwischenruf aus Berlin?
Ja.
Oder das Blitzlicht aus der Hauptstadt?
Sag nochmal das erste.
Berliner Gedankenspiele.
Nee, dann ist es B.
Zwischenruf aus Berlin.
Zwischenruf aus Berlin
oder
ist es.
Blitzlicht aus der Hauptstadt.
Zwischenruf aus der Hauptstadt. Aus Berlin.
Das ist richtig. Den Punkt gebe ich dir.
Ja. Yeah.
Muss ich dir geben, nicht freiwillig. Muss ich dir geben, war das korrekt. 18 Jahre lang hat er tatsächlich diese... Kolumne wöchentlich verfasst, also kommt auch ungefähr auf so viele Episoden, glaube ich, wie wir. Ja.
So, jetzt gibt es auch etwas, was es auch schon lange gibt und jetzt demnächst neu verfilmt wird. Nämlich ein Roman über ein Tier.
Mhm.
Dieser Roman über dieses Tier kommt demnächst bei Disney Plus. Denn Konstantin Film hat die Streaming-Rechte an Disney Plus, die internationalen Rechte, dann auch tatsächlich veräußert. Und ich möchte von dir wissen, wie heißt dieses Tier?
Ja.
Es hat was mit einer Alliteration zu tun und ich gebe dir...
Danke, dann weiß ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich nur das Bild gesehen, darauf war ein Schwarzpferd. Also war es Fury oder Black Beauty, aber Alliteration. Nennen wir es Gedankenstütze, kleine Hilfe, wie auch immer. Ich sage Black Beauty.
Das ist richtig, Herr Pähler. Was ist also Fury Black Beauty, das war ja, glaube ich, eher so dein Department früher. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Also Fury war auf jeden Fall ein Western.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der sogar anfänglich sogar in Schwarz-Weiß war aber auch ein ganz schwarzes Pferd. Mhm. Black Beauty, ja, war eben auch, wie der Name schon sagt, schwarzes, scheinbar sehr schönes Pferd. Nun ja, ich habe, glaube ich, mehr Fury geguckt als Black Beauty. Aber egal. Wo wir beim Thema Kindermediennutzung sind, da gibt es auch sozusagen alle Jahre wieder einen Report, den Kindermedienmonitor.
Ach ja.
Der ist jetzt rausgekommen für das Jahr 2020. Und die Überschrift ist ein bisschen Stay Classy, ja, weil nämlich die meisten Kinder und Kinder werden in dieser Erhebung sozusagen als die zwischen 4 und 13 Jahren alt sind, da nutzen immer noch die meisten klassische Medien, also Fernsehen, auch Bücher und so, aber das kippt dann natürlich irgendwann. Aber ich möchte gerne von dir wissen, wie viel Prozent denn der 4- bis 13-Jährigen sind denn aktuell schon die hauptsächlich, sage ich mal, Streaming-Dienste also in Anspruch nehmen und darüber quasi digital und on-demand konsumieren.
Mm.
Es ist der kleinere Teil, das kann man ja aus der sozusagen Überschrift Stay Classy schon sehen, aber
20 Prozent.
Ja, da warst du, ja, 14% sind es nur. Ah. Ich überlege gerade. Selbst bei 5% Abweichung wärst du zu weit drüber. Ja. Also, nein, kann ich dir nicht geben, aber mich hat schon überrascht, dass es so wenige sind. Also 14%, aber gut. Nun ja.
Herr Peller, ich hätte gerne noch eine Frage gestellt, aber du hast die jetzt so lange gestellt, dass unsere Zeit um ist. Das war eine Stunde Was mit Medien für diese Woche. Wir hören uns kommende Woche wieder hier und rund um die Uhr als Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.